Also Instagram 3,9 Millionen, das kann man, also das kann sich ja noch nicht mal vorstellen, wie viele Leute das auf einer Fläche sind.
Von der Seite kommt dann auch immer wieder Input für Gerichte, die ich noch gar nicht kenne, wo Leute mir aus, ich weiß nicht, Guatemala schreiben, hey, kannst du das und das mal versuchen vegan zu machen? Das kocht meine Oma immer.
Kein anderer Content kann das so gut schaffen, dass du das auf mehreren Ebenen so nahbar machst, weil du es alles so probieren kannst, finde ich.
Eine Sache, die man eigentlich immer sagen kann, dass Tofu-Rezepte ziemlich gut funktionieren.
Rahmenstufe.
Ein Podcast mit Hannah
und Zora.
Heute bei uns zu Gast ist Maya, besser bekannt als Fit Green Mind. Sie gehört zu den erfolgreichsten Food-CreatorInnen ihrer Generation, erreicht mit ihren Rezepten Millionen von Menschen weltweit und zeigt, wie unkompliziert und kreativ veganes Kochen sein kann. Was als Schulprojekt begann, ist heute eine internationale Marke mit riesen Community, Kochbüchern und einer ganz klaren Haltung. Veganes Essen schmeckt und vielleicht probiert ihr das alle einfach mal aus. Wir freuen uns sehr, dass sie heute da ist. Hallo und herzlich willkommen, Maya Leinenbach. Hallo!
Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf und danke für die äußerst schöne Vorstellung.
Ja, sehr gerne. Ich habe mich richtig wie so eine Journalistin gefühlt. Hey, ich freue mich riesig, dass du da bist. Wir haben das schon irgendwie lange versucht, uns mal auf Kopfhörern zu treffen, denn wir haben uns zweimal in unserem Leben gesehen und das erste Mal nicht in Deutschland, sondern in London, wo wir beide bei Jamie Oliver waren.
Ja, also
wie krass war das?
Das ist, ich würde sagen, kein schlechter Ort, sich das erste Mal zu treffen.
Ich fand es richtig crazy, weil das war so eine Ausnahmesituation. Und dann irgendwie aber auch so verschiedene Leute zu treffen aus der ganzen Welt, die man auch so vorher noch nie gesehen hat. Ich glaube, es war einer der prägendsten Tage meines Lebens irgendwie.
Also ich fand es mega cool. Und bei mir war noch crazier, sag ich mal, weil ich bin den Berlin-Marathon gelaufen. Der war 2 oder 3 Tage vorher. Das heißt, ich bin den Berlin-Marathon gelaufen, bin in der Nacht noch mit dem Zug zurück nach Stuttgart und am nächsten Tag oder am übernächsten Tag dann mit dem Flugzeug nach London und dann so die Jamie Oliver Experience. Also es war eine crazy Woche. Also auch Ausnahmezustand bei mir.
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich muss dein Adrenalin-Level sonst wo gewesen sein für irgendwie 3, 4 Tage. Oh Gott. Ja, und dann hast du mich eingeladen zu deiner Buch-Release-Party nach Berlin. Das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Und seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen, aber jetzt. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt in den Service rein und ich quetsche dich ein bisschen aus darüber, was du so gemacht hast und wo du herkommst.
Gerne.
Also, ich habe gelesen und auch von dir mal erfahren, dass das alles angefangen hat aus einer eher komischen, auch ein bisschen Lockdown-Laune, dass du viel Zeit hattest und das basierte alles auf einem Schulprojekt, dass du dich mit veganem Essen auseinandergesetzt hast und das dann auch quasi in die Öffentlichkeit gebracht hast, weil du viel Zeit hattest und dich mit Kochen auseinandergesetzt hast. Vielleicht magst du einmal kurz sagen, wie das so genau dazu gekommen ist.
Genau, das war tatsächlich noch so ein bisschen Pre-Lockdown. Da war ich in der 8. oder 9. Klasse 2019 und bin halt vegan geworden, weil ich mich, wie du gesagt hast, wegen eines Schulprojektes mit dem Thema Ernährung und wie das die Umwelt beeinflusst, auseinandersetzen musste, weil ich davor, muss ich gestehen, dem ganzen Thema sehr skeptisch gegenübergestellt, weil ich dachte so, boah, vegan, das ist so extrem, weil, also ganz komisch. Und was ich dann bei diesem Schulprojekt so erfahren habe an Zahlen und Daten, hat mich dann doch so geprägt, dass ich dachte, okay, ich versuche es einfach mal. Und gekocht habe ich schon immer gerne und hatte auch mit meiner Mutter so den Traum, irgendwann mal ein Kochbuch rauszubringen, wäre irgendwie cool. Aber wenn uns keiner kennt, dann kauft das ja keiner. Ja. Und auch zu der Zeit hatte ich irgendwie das Gefühl, boah, ich muss noch so ewig zur Schule gehen. Ich muss auch sagen, ich hatte immer das Glück, ich musste eigentlich wenig für die Schule machen, für ziemlich gute Noten und hatte deswegen auch recht viel Freizeit und dachte mir, ich kann ja auch irgendwas machen, dass ich dann nach der Schule mit irgendwas dastehe und habe dann gedacht, ich fange einfach mal mit Instagram an. Ich meine, if you never try, you'll never know. Und am Anfang halt sehr, sehr, sehr amateurhaft. Also meine ersten Fotos sind wirklich cringe, also wirklich nicht gut. Aber besser irgendwie anzufangen, als zu warten. Und so hat sich das dann mit der Zeit entwickelt und ich habe einfach versucht, immer meinen Content zu verbessern, habe geschaut bei Leuten, die mich inspirieren, die irgendwie schon eine große Reichweite haben, was machen die, was kann ich mir irgendwie abgucken, und war da einfach sehr, sehr ehrgeizig und sehr dahinter und habe, glaube ich, am Anfang auch für die ersten 3 Jahre oder so täglich gepostet und mal geguckt, dass ich irgendwas habe. Ja. Und ja, so ist das dann mit der Zeit gewachsen und natürlich Lockdown, Corona hat da mir sehr in die Karten gespielt, als dann viele Leute nicht essen gehen konnten und Kochen ja voll viral gegangen ist auf Social Media. Und jetzt bin ich hier.
Voll, also du hast es also so richtig schon als Berufswunsch fokussiert von Tag 1 an, dass du gesagt hast, okay, wenn ich das jetzt ausprobiere, dann auch so, um mal zu schauen, ob ich das wirklich auch beruflich machen kann?
Naja, es war so eine Traumvorstellung, dass wenn ich es wirklich schaffen würde, nach der Schule irgendwie was damit machen zu können. Aber ich weiß noch, damals habe ich mir gedacht, boah, wenn ich beim Abi, das war dann 2023, 100.000 Follower hätte, das wäre mega krass. Also dann wäre ich,
Und jetzt dann weiß ich, was ich machen soll oder was so.
Genau, okay. Genau. Und schlussendlich hatte ich dann, ich glaube, 2 Millionen Follower oder sowas, als ich mein Abitur gemacht habe. Also viel mehr als erreicht, aber ich hätte mir das niemals erträumt. Also es war so eine Traumvorstellung, aber ich hätte jetzt nie gedacht, dass ich wirklich meinen Hauptberuf daraus machen kann. Wenn, hätte ich gedacht, dass es vielleicht so ein Nebending werden kann.
Ja. Und hättest du sonst einen Berufswunsch gehabt, wo du gesagt hast, gut, in der 8. Klasse hast du damit angefangen, da weiß man wahrscheinlich eh noch nicht ganz genau, was man so machen möchte. Aber gab es etwas, wo du sagen würdest, ey, wenn das jetzt alles, wenn Social Media, das denke ich ja jeden Tag, Social Media ist morgen vorbei und was mache ich dann? Gibt's was? Oder hätte es was gegeben?
Das ist eine sehr gute Frage, weil wie du auch gesagt hast, in der 8. Klasse ist man ja noch so, man weiß eigentlich noch gar nicht so richtig, was man machen will. Ich habe früher sehr lange auch recht gut eigentlich Fußball gespielt und hatte da eine Zeit lang mal so den Traum, vielleicht mal Fußballprofi zu werden. Aber ich meine, als Frau ist es auch dann schwer, so wirklich davon leben zu können. Mhm. Und dann hat sich das auch während der Oberstufe so schnell rauskristallisiert, dass ich das wirklich als Hauptberuf auch nach dem Abi weitermachen kann, dass ich mich dann mental gar nicht mehr so damit beschäftigt habe, was könnte ich denn studieren oder stattdessen machen. Ja. Und was mich auf jeden Fall immer sehr interessiert hat, war Bio. Also vielleicht hätte ich auch irgendwas in die Richtung studiert, aber ich weiß es nicht.
Ja, über hätte, man weiß es nie. Das ist schon echt crazy. Mhm. Ich war in der 8. Klasse. Also ich wusste zum Beispiel immer schon, dass ich Köchin werden möchte, dass ich jetzt einen Podcast mache und im Fernsehen rumhoppel und irgendwie auch auf Instagram Sachen mache. Das hätte ich mir auch niemals erträumen können. Und wahrscheinlich ist es genau das, dass da immer dieses, der Weg ist das Ziel und irgendwo kommst du dann da an, wo du ankommst. Und ganz wahrscheinlich so wie die meisten immer sagen, ich will Ärztin werden und dann studieren sie Medizin, werden Ärzten. Das ist, glaube ich, heutzutage einfach auch nicht mehr so, oder?
Mhm. Ja, ich glaube auch, dass es, man macht ja auch oft nicht mehr einen Beruf sein Leben lang, sondern es ist ja einfach so viel Bewegung drin. Ich meine, ich weiß auch nicht, ob ich in 10 Jahren noch genau das mache, wie ich es jetzt mache, oder ob sich das auch einfach weiterentwickelt. Wahrscheinlich wird es sich irgendwie weiterentwickeln. Und das ist ja auch das Spaßige daran, dass es irgendwie nie langweilig wird.
Ja, voll. Ach, ja, da glaube ich, muss ich später noch mehr zu fragen, was in der Zukunft kommt. Aber jetzt sind wir erstmal eigentlich noch in der Vergangenheit. Und ich habe mich auch gefragt, du bist ja voll schnell, voll groß geworden, quasi im Internet. Und in deiner Generation ist das Internet the place to be. Gott, ich fühle mich immer alt, wenn ich sowas sage. Wie ist so deine Schule damit umgegangen? Wie sind deine Freundinnen damit umgegangen? Wie ist deine Familie damit umgegangen? War das ein großes Thema oder war das so total normal, dass du das machst?
Dadurch, dass ich so früh damit angefangen habe, war es schon irgendwie normal, also gerade bei uns in der Familie. Natürlich in der Schule war es dann auch so cool für die anderen, gerade weil ich dann auch, als ich dann in die Oberstufe kam, und dann hatte ich einen blauen Haken und das ist ja dann für Leute in dem Alter immer so, oh, die hat einen blauen Haken, und die waren aber alle voll cool damit und auch sehr interessiert. Einige hatten dann auch mein Kochbuch gekauft. Einmal, da war ich noch in dem Jahr vor dem Abitur, habe ich dann für alle Lehrer, die zum mündlichen Abi als Zweitprüfer kamen, vegane Bolognese gekocht, hat der Schulleiter mich gefragt, ob ich Lust darauf hätte, und gab dann halt immer so ein paar ganz lustige Momente oder Lehrer, die ihr Buch unterschreiben lassen haben. Cool. Aber es war eigentlich sehr, sehr positiv und auch so bei uns in der Familie beziehungsweise so in der Umgebung. Ich wohne halt auf dem Land, da kennt eh jeder jeden, da ist es dann auch nicht so wow, du bist doch die Maya, sondern du bist die Tochter von dem und dem. Ja. So. Und deswegen, glaube ich, hat mich das auch immer ziemlich grounded gehalten.
Ja, und würdest du sagen, ich meine, du kommst vom Land und hast gesagt, früher warst du eher so skeptisch im ganzen Vegetarismus, Veganismus gegenüber. Liegt es daran, dass es das einfach immer noch nicht bei euch auch auf dem Land, ich meine, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern und das ist alles schon auch wirklich nicht, bis heute nicht so wirklich, dass es auch daran liegt, dass das einfach auch vor 5 Jahren noch so klein war in den Läden, obwohl es online schon so groß ist?
Ja, also
gerade so Zutaten und so die Erreichbarkeit der Produkte?
Also in meiner Familie war das schon früh ein Thema, weil meine Schwester schon, ich glaube, seit 10 Jahren oder sowas Vegetarierin ist und mittlerweile auch fast komplett vegan lebt. Aber wir waren da auch so ein bisschen die Einzigen oder gefühlt die Einzigen in unserem Dorf, weil man merkt schon, dass gerade das Thema vegan in Großstädten viel mehr Aufmerksamkeit hat, viel mehr Leute sich vegan ernähren oder zumindest mit dem Thema auseinandersetzen. Und mittlerweile sind die Supermärkte hier auch sehr gut aufgestellt und sowas. Aber essen gehen zum Beispiel ist immer noch ziemlich schwierig. Also natürlich Spaghetti mit Tomatensauce oder Pizza ohne Käse. Ja. Aber ansonsten ja, gibt es da auf jeden Fall noch Wachstumspotenzial.
Ja, auf jeden Fall, überall. Ich finde es ja krass, weil ich habe eine Zeit lang bei Kitchen Stories als bei so einem Online-Kochbuch gearbeitet und habe da meine Freundin Julia kennengelernt. Und die hat den Foodblog Zucker und Jagdwurst gegründet. Den kennst du bestimmt auch. Und ich finde bei Zucker und Jagdwurst so krass, die haben auch ein Kochbuch gemacht. Die setzen alles um. Jedes Gericht, was du dir vorstellen kannst, machen die auch in vegan. Und das machst du ja auch. Und ich finde, das ist der schlauste Ansatz, damit Leute zu erreichen. Weil es eben nicht nur dieses typische Tofu-Kichererbsen-Salat-Quatsch ist, weil du heutzutage kannst alles machen. So. Ist das auch dein Ansatz, dass du sagst, egal welches Gericht, ich nehme das vor und mach's in vegan und mach's so, dass es richtig gut ist?
Ja, voll. Also ich möchte die Leute, sage ich immer, ich will lieber inspirieren statt missionieren. Ich möchte einfach den Leuten so zeigen, dass sie richtig lecker vegan essen können oder beziehungsweise richtig lecker essen können und gar nicht merken, dass es vegan ist. Und ja, also ich weiß, Zucker und Jagdwurst machen ja auch viel so traditionelle deutsche Gerichte in vegan. Da kenne ich mich zum Beispiel nicht so gut aus, aber ich bin einfach super gern kreativ mit so regionalen Zutaten, was es da so gibt und das einfach so richtig lecker wie möglich zu machen, dass da jeder, der am Tisch sitzt, sagt, boah, das riecht lecker, ich vermisse gar nichts und gar nicht merken, dass ja kein Tier drin ist.
Ja, und jetzt habe ich noch so ein bisschen, wow, ich quetsche dich richtig aus. Du kannst auch was fragen, wenn du willst. Ich habe so ein bisschen so Hintergrundfragen, so wie dein Alltag aussieht, weil du postest so viel und ich kenne das selber, wie anstrengend das ist, wie viel Zeit in so ein Video läuft und geht vom Schnitt und von der Idee. Und du hast ja schon so viele Rezepte entwickelt. Das dauert ja wahrscheinlich auch jetzt prozentual immer länger, neue Ideen zu finden, weil du schon so viel abgedeckt hast. Wie gehst du da vor?
Tatsächlich, was die Ideenfindung angeht, die geht eigentlich noch genauso schnell wie vor 3 Jahren oder so.
Wirklich?
Ich weiß auch nicht. Ich bin da so, ich habe eigentlich zu viele Ideen, dass ich sie alle umsetzen könnte. Und irgendwie, also da bin ich sehr froh auch drüber, sehr dankbar, dass ich, keine Ahnung, da so eine Ideenmaschine bin.
Krass.
Aber ich gehe meistens so vor, dass ich an einem Tag im Monat so den nächsten Monat mal so ein bisschen brainstorme, was könnte ich machen. Ich möchte jetzt zum Beispiel in Zukunft auch mal so Themed Weeks ausprobieren, weil bis jetzt habe ich eigentlich mein Content immer so, ich sag mal, mehr random gemacht, also jetzt mich nicht an spezielle Themenblöcke gehalten, weil ich halt so ein kreatives Chaos auch in meinem Kopf habe. Aber ich versuche das mal so ein bisschen strukturierter auch in Zukunft noch anzugehen. Und dann an einem Tag der Woche lege ich mich dann fest, was ich filme und schreibe dafür so grobe Skripte, schreibe auf, welche Shots ich aufnehmen möchte, welche Zutaten ich brauche und so weiter. Und dann habe ich einen Drehtag und dann 1 bis 2 Tage, an denen ich dann bearbeite. Genau, und dann fängt das in der nächsten Woche wieder von vorne an.
Werbung! Ach, der Frühling liegt in der Luft. Hanna, riechst du ihn?
Ich rieche sowas von.
So, und ich freue mich sehr über unseren heutigen Werbepartner, nämlich Koro. Alle wissen, wir lieben Koro, du liebst Koro, ich liebe Koro und ich finde Koro und Frühling, it's a match made in heaven. Wir haben es schon oft erwähnt, du sprichst immer von deinem Granola und ich finde, gerade jetzt zum Frühling kann man so richtig geil sich bei den getrockneten Beeren austoben und mal so ein richtig schönes Berry-Granola machen, griechischer Joghurt, paar frische Beeren dazu und ab geht's.
Ja, und ich finde ja auch im März, ne, es geht Richtung Ostern.
Ja.
Wir wissen's. Und das bedeutet Brunch. Frühstücksideen.
Yes.
Sachen, die man mal als kleines Mitbringsel überall hinbringen kann. Und ich finde, da ist Koro aber die gute Adresse, weil erstens kann man sich super gut inspirieren lassen, weil die haben ja schon voll viele Sachen, die man da einfach als Mitbringsel bestellen kann. Ich meine, auf dem Osterbrunch und dann so eine schokolierte Erdbeere ist ja wohl auch
Hallo.
Hammer. Da kann man sich ein paar kleine Geschenkideen zusammen sammeln.
Ja.
Und auch richtig auftischen.
Diese gefriergetrockneten Himbeeren mit so einem weißen Schokoladen-Joghurt-Mantel-Gedöns.
Ja.
Das sieht auch schon fast aus wie so ein kleines Eichen. Das kann man nämlich einfach mal richtig schön verpacken und dann bringt man mal hier so ein paar kleine Schmökis mit.
Ja, ja. Und ich meine, so ein Osterzopf mit ein paar Nüsschen drin, ne? Was Süßes. Was macht man denn noch an Ostern? Karottenkuchen. Und da machst du ja mal auch was richtig an Nüssen rein. Ein bisschen Pistazien oben drauf.
Ja,
lecky. Grün. Passend zum Thema. Das kannst du natürlich alles bei Koro kaufen.
Und wir wissen natürlich alle, es ist mein Thema. Ich bin im Protein-Game, ja. Ich gehe ja jetzt wieder ins Gym. Ich will fit werden und ich ziehe mir das Proteinpulver rein. Und ich habe schon mehrfach gesagt, Koro hat einfach das beste vegane Proteinpulver, was ich je gegessen habe, weil es nicht sandig ist. Und es ist nicht so widerlich süß, sondern es ist richtig lecker. Es schmeckt total lecker nach Vanille oder Schokolade gibt's auch. Und man kann da richtig leckere Shakes mitmachen, Smoothies oder halt Bowls. Also da kann man sich wirklich austoben. Und nicht nur das Proteinpulver ist super, sondern auch die Proteinriegel und die Proteinballs. Die haben sogar so Proteinchips, die snacke ich mir wohl abends dann auch immer weg. Also ich bin, was Protein angeht, da kenne ich mich. Da bin ich eine kleine Proteinmaus bei Koro.
Ja, also bei Koro gibt es qualitativ hochwertige, innovative und vegetarisch-vegane Produkte. Und viele davon sind in Bioqualität und natürlich in Großpackungen, mit denen Verpackungsmüll eingespart wird. Das Prinzip von Koro, immer alles transparent kommunizieren. Und das finden wir richtig super.
Wir lieben es sehr. Jetzt kommt das Beste mit dem Code Doppelraumstufe. Alles groß geschrieben, bekommt ihr auf das gesamte Sortiment 5% ganz einfach unter www.koro.com. Ich würde sagen, jetzt wird erstmal ein bisschen gestöbert, oder?
Alter, da könnt ihr euch mal den Warenkorb vollhauen. Und alle Infos dazu und den Code findet ihr wie immer unten in den Shownotes. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen und Genießen und mal ein paar kleine Schokoerdbeeren wegknabbern.
Werbung Ende.
Und machst du das alles alleine? Also drehst du und schneidest du das alleine? Oder hast du dein Team im Hintergrund, die dir beim Film hilft?
Also was Content auf so gerade den Hochformat-Content angeht, da mache ich alles alleine. Jetzt für YouTube, da möchte ich auch so ein bisschen regelmäßiger posten und ich habe einfach gemerkt, das schaffe ich kapazitär einfach nicht. Deswegen nehme ich mir da in Zukunft auch mehr Hilfe an die Hand und ich habe halt mein Team, das mir den Rücken frei hält. Also Jenny und Christina, meine Geschäftspartnerin, die kümmern sich halt um alles, was im Hintergrund anfällt. Also die Kommunikation mit den Firmen, Verhandlungen, Projektplanungen, allgemein auch so der Austausch und so. Weil anders könnte ich mich auch gar nicht so voll auf meinen Content konzentrieren, würde das, glaube ich, dann auch gar nicht alles unter einen Hut bekommen.
Ja, boah, aber ich finde krass, dass du das, also auch, klar, man wird so routiniert da drin, ne? Wie so Abläufe sind und wo stelle ich die Kamera hin und wie ist das Licht und wie schneide ich Sachen. Schneidest du das alles am Handy? Also schneidest du die Reels am Handy? Nee, ne?
Nee, das könnte ich niemals. Das wäre mir viel zu, würde ich ganz, ganz aggressiv werden, glaube ich.
Sondern
ich mache alles im Laptop. Ja, und dann ist das so klein und dann verspringt das. Nee, das ist nichts für mich.
Krass. Und so Nerdwissen. Welche Tools benutzt du?
Zum Schneiden oder?
Zum Schneiden, zum Drehen, zum, I don't know. Hast du immer Ground Noise Kopfhörer drauf, wenn du schneidest? Ne, klar, da macht man ja die Geräusche, aber was sind die Tools, die du brauchst, damit du erfolgreich und gut gelaunt deine Videos schneiden kannst?
Tatsächlich gar nicht so viel. Also ich filme momentan mit einem iPhone, also da habe ich mein Setup so ein bisschen verbessert dieses Jahr noch. Da habe ich jetzt das neueste iPhone, weil das hat wirklich eine sehr, sehr gute Kamera und noch eine kleine Kamera. Dann habe ich noch ein Ansteckmikro. Ich finde, das macht auch, also da hatte ich voll den Wow-Moment, weil das macht voll den Unterschied beim Ton.
Ja.
Und dann habe ich noch 2 Softboxen, einfach, dass das Licht immer gut, ja, gut ist. Und schneiden tue ich dann am Laptop einfach mit Premiere Pro. Ja. Ich weiß, viele finden auch DaVinci gut, aber ich habe bei Premiere Pro angefangen und jetzt bin ich so, ja, im Premiere Pro Flow. Da kann ich mich, glaube ich, nicht mehr umgewöhnen. Ja, aber das ist es eigentlich. Also mehr braucht es nicht.
Gut. Ja, ich glaube, wenn man einmal so, wenn man sich einmal auf etwas, ist wie so Android und Apple. Wenn man sich auf eine Sache mal festgelegt hat, dann ist der Switch viel zu schwierig, sich da umzudingsen. Krass, das ist, klingt ja einfach so, wie das alle immer machen.
Ja, voll. Kein Hexenwerk eigentlich.
Ja, es ist eigentlich kein Hexenwerk. Und es ist wahrscheinlich auch genau das, was dann, wo viele immer so sagen, wie fange ich denn an, was mache ich denn? Ja, Handy und dann los. Ne? Mhm. Eigentlich ist es ja nur das.
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich einfach anzufangen, weil dann mit der Zeit merkt man dann, ah, das könnte ich noch anders machen, da könnte ich mich verbessern und findet so seinen eigenen Stil auch.
Ja, voll. Und wann hast du die Entscheidung getroffen oder war das schon, ich weiß gar nicht, war es schon immer, ich habe gar nicht bis nach ganz unten gescrollt, hast du schon immer alles auf Englisch gemacht?
Ja, tatsächlich am Anfang die ersten 2-3 Wochen nur auf Englisch und dann habe ich gedacht, wie blöd, ich bin ja, meine Muttersprache ist ja Deutsch, ich kann ja Deutsch auch dazu nehmen. Ja. Aber Englisch war dann auch, als ich mit Videos angefangen habe, so die primäre Sprache, die ich benutzt habe.
Und hast du das Gefühl, oder nicht das Gefühl, ich meine, das sind ja alles Daten, die kannst du auswerten, dass deine Community ist ja wahrscheinlich einfach weltweit, weil du mit Englisch einfach alle erreichen kannst. Und macht es bei dir da einen Unterschied, wie du entscheidest, was für Rezepte du machst? Oder ist dir das eigentlich wurscht? Machst du die Sachen, die du gerne machen möchtest?
Teils, teils. Also so die demografische Verteilung hat jetzt nicht so einen großen Einfluss darauf, welche Rezepte ich mache, sondern das mache ich eher so nach Interesse oder nach Saisonalität oder nach Trends oder so. Mhm. Aber ich merke schon, dass halt meine Community wirklich all over the globe ist. Also das ist schon auch ganz cool, weil von der Seite kommt dann auch immer wieder Input von für Gerichte, die ich noch gar nicht kenne, wo Leute mir aus, ich weiß nicht, Guatemala schreiben, hey, kannst du das mal versuchen vegan zu machen? Das kocht meine Oma immer oder sowas. Oder auch einfach für Inspiration, dieser Austausch ist ganz cool.
Ich meine, es ist auch perfekt. Nutzt du das viel? Ich finde, es hilft manchmal total, wenn man so ein kleines, gut, du hast es nicht, das Inspirationsloch. Ich habe das manchmal. Wenn so Input von außen kommt und man sich da so ein bisschen dran festklammern kann und sagt, okay, ich habe hier die eine Liste von FollowerInnen wünschen und dann kann ich die auch immer irgendwie abarbeiten. Machst du das auch?
Mhm. Ja, also nicht so ganz strukturiert, sage ich mal. Also ich habe schon im Hinterkopf oder auch so eine Datei, wo ich mir immer wieder Wünsche aufschreibe. Und das ist so wie bei mir, ich kann einfach nicht nach Rezept kochen, sondern ich muss immer irgendwas anders machen. Ich irgendwie dann, ach, das habe ich nicht da, dann benutze ich gerade das. Mhm. Und es ist auch dann mit diesen Rezeptvorschlägen, wenn mir dann irgendwer schreibt, ja, kannst du mal dieses indische Gericht irgendwie ausprobieren, dann mache ich vielleicht nicht genau dieses Gericht nach, aber Einflüsse oder Zubereitungsarten oder Gewürze aus diesem Gericht nehme ich dann und fusioniere das mit anderen Zutaten zum Beispiel und dann entstehen auch neue Sachen.
Ja, ja. Anders geht's wahrscheinlich auch nicht. Ich finde ja auch immer dieses, ich mache es 1:1 nach, wenn es keine Länderküche ist, die hier irgendwie so nachmachbar ist. Du kannst da ja nur ins Fettnäpfchen treten, so, ne? Mhm. Also, genau. Du darfst eh nie sagen, das ist jetzt hier the one and only bestes Rezept oder authentischstes Rezept. Das ist ja eh immer ein bisschen tricky. Und sag mal, hast du so Ultra-Follower-Fans? Gibt es so eine Handvoll, wo du sagst, ich von Tag 1 und die schreiben hier bei jedem Video?
Ja, schon. Also mittlerweile gibt es auch dann so ein paar Accountnamen, die ich dann immer wieder so wiedererkenne, die mir dann oft DMs schreiben oder Kommentare schreiben, die auch schon seit Jahren dabei sind. Oder letztens hatte ich tatsächlich meinen 7. Fit Green Mind Geburtstag, also das Fit Green Mind seit 7 Jahren gibt, wo dann auch manche geschrieben haben, boah, ich folgte schon von ganz Anfang an oder so. Und da dachte ich mir auch, krass, also das ist schon ein Commitment, schon so lange dabei zu sein.
Ja, ja, ich finde auch irgendwie jede einzelne Followerin ist so, das ist schon krass, das ist Zeit, die investiert wird in dich als Person. Und das muss man irgendwie so voll wertschätzen. Und manchmal vergesse ich das, weil man irgendwie eine Nummer sieht. Und bei dir ist es, glaube ich, noch surrealer, weil, also Instagram 3,9 Millionen, das kann man, also kannst du ja noch nicht mal vorstellen, wie viele Leute das auf einer Fläche sind.
Ja, das ist wirklich unvorstellbar einfach. Und deswegen ist es auch immer so cool, wenn man dann irgendwie auf der Straße oder sowas erkannt wird oder angesprochen wird, weil dann merkt man so, man erreicht wirklich Leute und das ist nicht nur eine fiktive Zahl, die dort steht.
Ja, das sind Personen dahinter und die sitzen bei sich zu Hause in der Küche und kochen dein Rezept nach. Das finde ich irgendwie, das war bei mir so crazy, als mein Kochbuch rausgekommen ist, dass ich gedacht habe, dass Leute bezahlen Geld dafür, dass sie ein Kochbuch kaufen und die kochen zu Hause das Rezept nach, was du entwickelt hast. Und ich finde, das ist so eine schöne Vorstellung, dass sie dann auch das Gleiche schmecken, was ich geschmeckt habe, weil ich das so entwickelt habe. Und das finde ich irgendwie so toll, weil so Koch-Content nicht wie, also nicht wie, kein anderer Content kann das so gut schaffen, dass du das auf mehreren Ebenen so nahbar machst, weil du das alles so probieren kannst, finde ich.
Voll. Also das ist auch immer der schönste Kommentar, der irgendwie kommt, wenn Leute schreiben, dass sie wirklich öfter mal Rezepte nachkochen oder ausprobieren, weil das ist einfach so crazy. Die Leute essen genau das, was ich gezeigt habe. Ja. Das ist das größte Kompliment. Ja.
Und du hast den Geruch, du hast den Geschmack, du siehst das und egal, ob du die Person kennst oder nicht, ihr habt die gleichen Erfahrungen. Das finde ich, das ist crazy. Oh mein Gott, das ist voll philosophisch. Weißt du, du weißt bestimmt sofort, was dein erfolgreichstes Video ever war oder Rezept. Ich habe mir Crispy Rice Salad aufgeschrieben. Stimmt das?
Genau. Das ist ganz knapp, weil ich hatte fast in der gleichen Woche, es war ganz verrückt, habe ich ein Olivenöl-Karamell gemacht. Oh Gott, ja. Das hat auch, glaube ich, fast so 20 Millionen Aufrufe oder sowas. Aber der Crispy Rice Salad hat noch ein bisschen mehr. Und ja, das ist das erfolgreichste Video ever. Und das Lustige ist aber, das muss ich jetzt noch dazu sagen, den habe ich dreimal hochgeladen und beim dritten Mal ist er viral gegangen. Also die paar Mal davor, weil ich habe den, ich glaube, schon ein Jahr vorher gepostet, noch bevor der so im Hype war. Ja. Und weil das war inspiriert von Nam Khao, das ist ein laotischer Salat. Mhm. Und aber eigentlich mit irgendwie so einer Wurst. Und ich habe es dann so ein bisschen abgewandelt mit Zutaten, die ich da hatte. Und ich fand den so, so lecker und habe den hochgeladen. Der hatte irgendwie nur, in Anführungszeichen, so 1 Million Views. Und ich dachte mir so, oh, der ist so lecker, der verdient mehr Aufmerksamkeit. Und so das Jahr drauf im Sommer dachte ich mir so, komm, ich mache ihn mal nochmal. Und entweder das Video oder dass ich ihn dann nochmal ein Remake gegeben habe, ging dann so viral. Also man sieht manchmal muss das Timing einfach stimmen.
Ja, wie bei allem wahrscheinlich. Das ist schon verrückt. Und würdest du auch sagen, das ist dein, ja gut, hast du ja eben schon gesagt, es ist dein Favorite-Rezept, weil du es auch, also nicht Favorite von all, aber das schmeckt auch einfach so gut und du wolltest, dass das viral geht. Kannst du das manchmal so predikten bei manchen Rezepten, dass du sagst, bei dem weiß ich, dass das funktioniert und deswegen mache ich das jetzt? Oder hast du so eine Vorahnung, wie Sachen funktionieren? Oder bist du manchmal enttäuscht, wenn Sachen nicht so funktionieren?
Ja, also es ist ganz schwer zu sagen, weil manchmal hat man so ein Video und denkt sich so, boah, das ist richtig cool. Ich glaube, das kommt voll gut an und dann kommt es nicht gut an. Mhm. Und anders kann es aber auch mal sein, dass man so denkt, irgendwie das Video finde ich nicht so nice und dann kommt es voll gut an. Also es hatte schon ein paar Mal, dass das so ganz unterschiedlich ist. Aber eine Sache, die man eigentlich immer sagen kann, dass Tofu-Rezepte ziemlich gut funktionieren. Und ansonsten oft auch, wenn es irgendwelche Trends gibt und man die dann damit aufspringt, kommt es auch gut an. Aber das mache ich eigentlich nicht so oft und auch nicht so gern, weil ich oft so viele andere Ideen habe, die ich eigentlich umsetzen möchte. Aber natürlich ist man auch manchmal ein bisschen enttäuscht, wie jetzt zum Beispiel bei diesem Crispy Rice Salad, als ich den das erste Mal gepostet habe und ich war so selbst so voll euphorisch über dieses Rezept und fand es so super. Und dann kam es nicht so gut an im Vergleich zu anderen Videos zu der Zeit. Und dann ist man natürlich auch so ein bisschen enttäuscht. Aber ich versuche mich da auch ein bisschen so von diesen Zahlen zu lösen. Und wie du auch eben gesagt hast, mich darauf zu fokussieren, dass ich ja immer noch genug Leute erreiche. Und jeder, der dieses Rezept nachkocht, das ist so ein Ritterschlag, dass jemand wirklich das Rezept nachkocht. Und auch wenn nur eine Person das Rezept nachkocht, ist ja schon was erreicht. Und da versuche ich so ein bisschen auch so meinen Kopf weg von den Zahlen zu bekommen.
Voll, muss man, glaube ich, auch, oder? Sonst wird man verrückt. Und ich weiß auch, dass du so eine Phase hattest, wo dich das, glaube ich, alles mal ein bisschen verrückt gemacht hat. Und ich kann das irgendwie sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ich habe das immer so Anfang des Jahres, struggle ich mit meiner Selbstständigkeit und denke immer so, ach, das wird wie, das, ich weiß nicht, wie das Jahr verläuft. Ich kann nichts planen. Ich habe nichts, woran ich greifen kann. Das fand ich bei dem Buch irgendwie sehr schön, dass ich irgendwas hatte, wo ich mich so ranklammern konnte. Findest du, dass das ein Ding der Selbstständigkeit ist? Dieser Struggle mit sich selbst, weil man alles immer alleine machen muss?
Ja, ich glaube, also ich habe jetzt keinen Vergleich, weil ich habe noch nie in einem anderen Beruf gearbeitet. Ja. Aber ich meine jetzt, meine Eltern zum Beispiel sind beide Lehrer und die sind verbeamtet und da hast du ja einfach ein ganz anderes Berufsnetz, sage ich mal. Also die haben ja ihre klare Struktur, dann sind Winterferien, dann sind Sommerferien, das und das sind die Arbeiten, die geschrieben werden müssen und sowas. Und als Selbstständiger hast du ja einfach viel mehr Unsicherheiten und du bist ja auch selbst und ständig am Arbeiten und selbst dafür verantwortlich, dass du Projekte umsetzt, dass du deine Steuern bezahlen kannst und alles, was da ja dazugehört. Und deswegen, ich glaube, ist das schon sehr, sehr betrifft eher Selbstständige, als wenn man jetzt in einem Angestelltenverhältnis ist.
Ja, voll. Oh, ich hoffe mal, dass alle das immer gut rumkriegen und dass man sich so bewusst ist, dass es immer weitergeht und immer auch irgendwie gut weitergeht. Mhm. Auch wenn gerade im Januar das Anfang des Jahres Loch ist, so geht es immer weiter. Naja, es wird. Alles wird. Hey, ich würde sagen, wir starten jetzt mal ins Dreierlei.
Unser kulinarisches Dreierlei.
Und ich habe mir ein Thema rausgesucht, was sehr relatable ist, glaube ich, weil das in die Richtung geht, was mache ich, wenn ich mal kein Foto von meinem Essen machen möchte und es mir so scheißegal ist. Also wir machen Top 3 schnelle Feierabendgerichte, wenn der Content egal ist und keine Kamera drauf gehalten wird. Ich bin sehr gespannt.
Okay.
Soll ich mit meiner Nummer 3 anfangen oder möchtest du anfangen?
Du bist der Host, du darfst anfangen.
Okay, ich fange an mit meiner Nummer 3 und das ist ein absolutes Kindheitsgericht von mir und ich liebe es und es sind Nudeln mit Tomatensauce und da ist nichts fancy dran. Es sind wirklich nur Nudeln mit Tomatensauce. Das ist meine Nummer 3. Mache ich, wenn ich, und das habe ich immer zu Hause. Ich habe immer Dosentomaten und ich habe immer Nudeln zu Hause und ich brauche nichts einkaufen dafür.
Werbung.
Also ich bin ja frisch aus Spanien wieder da und wenn ich da eins gerne gegessen habe, dann ist es Paella.
Und aus was besteht Paella?
Eine Paella hat natürlich als Basis erstmal einen richtig schönen Reis. Und wir wissen ja alle, wo es den gibt, nämlich bei unserem heutigen Kooperationspartner Reishunger. Und ich freue mich sehr darüber.
Ja, ich habe letztens, also mein neues Favorite-Reisgericht ist Reis mit so spicy Hackfleisch und Thai-Basilikum, Chili und dann ein Spiegelei obendrauf. Ich weiß nicht, wie das Gericht heißt,
aber
weißt du, kennst du das? Ich weiß aber nicht, wie es heißt.
Ja, wir essen das auch richtig oft.
Oh, das mache ich ja so gerne.
Ich weiß eigentlich, wie es heißt, aber weil du mich jetzt gerade gefragt hast, ob ich weiß, wie es heißt, fällt es mir nicht ein. Aber wir essen es auch richtig gerne.
Okay. Also Hackfleisch, Reis, Spiegelei. Und ich finde es perfekt, weil das ist so ein super schnelles Gericht, was du wirklich auch nach einem langen Arbeitstag richtig schnell machen kannst.
Mhm. Und ich finde, man vergisst immer bei so Basics, wie zum Beispiel Reis oder Nudeln, wie wichtig da einfach die Qualität ist. Und man sieht es einfach bei Reishunger, wenn man den Reis auspackt, er sieht schon anders aus, er riecht anders, er kocht sich anders und er schmeckt einfach anders und er schmeckt einfach besser.
Ja, und genau deshalb lieben wir nämlich auch Reishunger. Da bekommst du hochwertigen Reis aus den besten Anbaugebieten und einfach richtig viele Sorten, mit denen man in der Küche spielen kann. Also wirklich, du hast Sushi-Reis, du hast Naturreis, du hast Jasmin-Reis, du hast Basmati-Reis, du hast alles an Reis.
Wirklich, also die Vielfalt ist riesengroß. Ich wusste auch gar nicht, dass es so viele Reissorten gibt, bis ich angefangen habe, mit Reishunger zusammenzuarbeiten. Und wenn ihr den Reiskocher habt von Reishunger, dann wird es noch entspannter, weil da gibt es nämlich für jeden Reis, für jedes Getreide, für jede Farbe des Getreides das perfekte Programm. Und dann habt ihr mit Knopfdruck den perfekt gegarten Reis. Ich liebe es.
Und du musst halt auch nicht daneben stehen. Du machst einfach den Reis rein, Wasser rein, fertig. Und dank der Warmhaltfunktion ist er auch perfekt, wenn Besuch kommt oder man irgendwie später essen möchte oder auch auf dem Buffet oder sowas. Kannst du einfach stehen lassen, bleibt warm, fertig, aus.
Oh, und ich liebe das auch jetzt irgendwie, wenn ich an meinen Alltag denke, wenn ich mit dem Kleinen hier zu Hause bin. Manchmal koche ich dann, wenn ich Zeit habe, nicht dann, wann eigentlich Essenszeit ist. Mhm. Und das liebe ich nämlich, wenn es dann Reisgerichte gibt, was ich sehr, sehr gerne mache. Dann manchmal mache ich dann schon das Mittagessen um 3 oder so und bereite dann alles vor und kann dann den Reiskocher einfach anstellen. Und dann habe ich schon alles in den Pfannen und in den Töpfen und abends muss ich dann quasi alles nur einmal tick, 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 und fertig ist das Essen. Ja. So geil.
Und gerade lohnt sich auch noch ein Blick in den Shop. Besonders bei Reishunger laufen nämlich noch die Spring Deals. Und da gibt es Angebote auf Reiskocher und auf ganz viele Bestseller. Und mit unserem Code Doppelrahmstufe, alles klein und zusammengeschrieben, spart ihr zusätzlich 10% auf das gesamte Sortiment und sogar auf bereits reduzierte Produkte.
Also die Spring Deals laufen noch bis zum 31.03. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Schaut da unbedingt mal rein. Werbung Ende.
Das ist meine Nummer 3.
Ja, ist so ein Classic. Ja. Schmeckt immer gut. Also ich würde sagen, auf meiner Nummer 3 ist so ein gutes Abendbrot einfach. Mhm. So ein Abendbrot. Mhm. So, ich bin momentan ein bisschen in meiner Sauerteigphase. Ich habe jetzt auch angefangen, Sauerteigbrot zu backen. Mhm. Und halt, wenn du so ein geiles Brot hast und dann so ein bisschen gesalzene vegane Butter, ein bisschen Räuchertofu, so Gürkchen. Das ist einfach lecker.
Ja, ich sag dazu jetzt noch nichts. Ich warte mal ab. Okay. Und komme direkt zu meiner Nummer. Ich kann nichts dazu sagen. Ich komme zu meiner Nummer 2 und das ist, habe ich auch immer da, ist entweder Kartoffeln und Quark oder Kartoffeln und Tiefkühlrahmspinat. Und das sieht gar nicht schön aus. Aber ich finde Kartoffeln und Spinat, oh mein Gott, ich liebe das so.
Aber es müssen so gute Kartoffeln sein, die so
ganz gelb sind. Weil sie so dunkelgelb und so wachsig irgendwie.
Mhm. Oh. Voll.
Ja.
Also fühle ich. Meine Nummer 2 ist tatsächlich Peanut-Noodles. Also ich habe immer Erdnussbutter zu Hause und dann so Sojasauce, irgendwie so eine Sweet-Chili-Sauce und Nudeln habe ich auch immer. Manchmal mache ich auch ganz illegal Spaghetti und keine Asian-Nudeln. Und hau dann noch ein bisschen Tiefkühlgemüse rein, wenn ich gar keine Lust habe, irgendwas zu kochen oder ein bisschen Tofu. Aber das ist auch so ein Go-To, der geht einfach immer und da weiß ich auch, das schmeckt einfach immer.
Und ist das auf Kokosmilchbasis? Oder wie machst du deine Erdnusssoße?
Wenn ich es da habe, aber meistens mache ich einfach so einen Esslöffel Erdnussbutter, ein bisschen Sojasauce, ein bisschen Essig, ein bisschen Agavendicksaft und
that's it.
Fertig.
Easy. Ja, voll gut. Das habe ich eigentlich auch immer da. Muss ich mal wieder machen. Also meine Nummer 1 ist, ich habe Käsebrot aufgeschrieben und das steht für Abendbrot, weil ich bin damit aufgewachsen und ich liebe das. Oh.
Mhm.
Kleine Pickles, irgendwas. Du machst den Kühlschrank auf und du räumst den einmal leer. Alles kommt auf den Tisch und dann wird gegessen und das
gemixt and gematcht.
Ja, und da werden auch die Sachen nicht schön in irgendwelche Schüsseln gemacht. Das sieht eigentlich, ich finde es immer schlimm, wenn so ein Tisch voller Packung ist. Ich kann das eigentlich überhaupt nicht haben. Ey, aber manchmal ist es das Beste, was es gibt.
Ja. Ja, also das hatte ich ja auch. Aber meine Nummer 1 ist tatsächlich, also es klingt jetzt auch wirklich nicht schön, aber ich sag mal Reis mit Scheiß. Also einfach so Reis und dann alles, was noch irgendwie im Kühlschrank da ist, mit irgendeiner Soße. Und wenn ich gar keine Lust habe, dann ist es auch wirklich einfach so die fertig Heusinsoße, Ketchup oder veganer Joghurt mache ich auch irgendwie überall drüber. Ja. Also keine Ahnung, es ist so ganz random und ich kann auch gar nicht so definieren, was da dann alles drin ist, aber meistens schmeckt es gut.
Toll. Das ist dann auch dieses, ich mache Gläser und Dosen auf, so Flaschen,
genau,
Soßen.
Genau, und gerade leer, was da noch irgendwie, da ist noch so ein Viertel Kohl, okay, mache ich auch noch in die Pfanne.
Ja, und manchmal sind es einfach die Sachen, die am wenigsten gut aussehen, sind dann halt auch am leckersten. Oh.
Mhm. Genau.
Voll gut. Und ich komme gleich zu unserer nächsten Kategorie und das sind die schnellen Bissen. Und ich stelle dir 3 schnelle Fragen und du kannst schnell darauf antworten. Schnelle Bissen. Und wir starten mit lieber zu FreundInnen zum Abendessen nach Hause eingeladen werden oder selber einladen.
Selber einladen, auf jeden Fall. Ich liebe es, für andere zu kochen.
Hosten ist das
und dann
Beste.
So ein schönes Menü erstellen und dann am besten auch noch so eine Karte designen, wo dann so das Menü draufsteht und so alles schön machen. Das ist, ja, da gehe ich drin auf.
Ja, same, 100%. Ich liebe das. Oh. Bei welchem Lebensmittel im Supermarkt fragst du dich, wer das überhaupt kauft?
Oh, da hatte ich letztens so einen Moment, da habe ich noch mit meiner Mutter drüber geredet. Wie heißt es? Terrine. Terrine, dieses. Nee, in Aspik.
Ah, so Sülze oder was?
Genau, keine Ahnung, wo dann manchmal auch noch so Brokkoli mit
und
drin ist
Ei.
Und dann aber auch so Fleischstücke, genau. So, was? Hä? Ich habe noch mit meiner Familie drüber geredet.
Ja, ich frage mich das auch. Und ich frage mich, wie Leute das essen, wenn sie es kaufen. wird das hauchdünn aufgeschnitten und als Brotbelag gegessen? Oder wird das in dicken Scheiben, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil dann hast du ja nur so, wie so, und das ist ja auch nicht eine weiche Gelatine, sondern es ist ja wie zu festes Agar-Agar, habe ich manchmal das Gefühl. Weißt du, wie ich meine? Oh. Wenn die Konsistenz so off ist.
Ja, also ich habe es noch nie probiert und ich werde es auch nie probieren, ja. Aber es sieht immer schon so aus.
Ja, I don't know. Nee, das verstehe ich auch überhaupt nicht. Okay, und letzte Frage, die muss ich immer allen GästInnen fragen. Habe ich auch Jamie Oliver gefragt. Pizza Hawaii, ja oder nein? Also es geht um die Ananas.
Ja, habe ich mir gedacht. Ich dachte, du meinst Pizza auf Hawaii essen. So. Früher hätte ich gesagt ja, aber mittlerweile nein. Weil irgendwie, ich habe vor einem Jahr oder so mit meinem Bruder auch so einen Pizzaofen gekauft und seitdem haben wir so ein bisschen neapolitanisch ausprobiert und da ist es ja ein Verbrechen, Ananas auf die Pizza zu machen. Deswegen nein.
Okay, schnelle Antwort. Du? Ich sag ja, ich liebe Pizza. Aber ich habe, Jamie Oliver hat es nämlich auch gesagt, es geht nicht mit so einer gezuckerten Dosenananas. Es muss eine frische Ananas sein. Das muss eine richtig geile Sauerteigpizza sein mit Tomatensauce. Und ich esse ja auch Fleisch. Und wenn da, das muss alles gut sein. Das müssen gut, richtig gute Produkte sein. Und dann finde ich es irgendwie geil mit Ananas.
Dann ist es legitim, ja. Stimme ich zu.
Ja, aber so die 0815 ist, nee, da sage ich auch nein.
Am besten noch so mit diesem Scheiblettenkäse da drauf.
Oh Gott. Ja, und diese Pizzen, die man eigentlich nicht als Pizza bezeichnen darf, wenn dann irgendwie noch so Hollandaise-Soße draufkommt oder sowas.
Da fällt mir gerade ein, meine eine Oma, die macht manchmal so richtig, ich sag da immer deutsche Pizza, weil das ist wirklich so ein Teig, der ist so 2 Daumen dick und dann kommt alles drauf, was noch irgendwie im Kühlschrank ist und auch noch alle Käsepackungen werden einfach leer gemacht und dann sieht das aus wie so eine Quiche fast und es hat gar nichts eigentlich mit Pizza zu tun.
So,
es ist
auch keine Tomatensauce,
sondern Ketchup
oder
drauf.
So, ne?
Genau.
Ja. Am besten auch noch auf dem Blech und jeder kann sich ein Stück selbst belegen und dann kommt eine Fahne drauf und wird es gebacken. Ja, das hat nichts mit Pizza zu tun.
Aber
sorry an deine
super.
Oma, aber das hat nichts mit Pizza zu tun. Ey, komm, wir trinken noch ein schnelles Bier.
Feierabendbier.
Was tut dir gut außerhalb von Social Media? Womit bringst du dich runter? Ich weiß, du hast irgendwie Fußball geredet. Wahrscheinlich ist Sport auch ein Thema bei dir. Aber was machst du, wenn du abschalten willst?
Lustig, dass du das fragst, weil ich journal ganz gerne und habe gestern noch darüber nachgedacht. Und wie du schon gesagt hast, also Sport war für mich immer schon ein großer Bestandteil meines Lebens und ich mache es auch sehr, sehr gerne. Also sei es irgendwie in der Natur wandern oder joggen, aber auch so Krafttraining. Einfach so, ja, mich einfach bewegen, es macht mir Spaß, macht meinen Kopf frei. Aber ich bin auch so generell einfach ein kreativer Mensch und ich habe zum Beispiel so ein Malen nach Zahlen für Erwachsene geschenkt bekommen. Und da habe ich gestern zum Beispiel auch weitergemacht und das ist so, dann mache ich Musik an und dann male ich da so alles an und das ist einfach irgendwie auch total entspannt. Und wie gesagt, ich bin jetzt so ein bisschen in meiner Sauerteigphase und dann habe ich jetzt auch letztens mir so einen Plan fürs Wochenende gemacht, weil da muss man sich ja voll reindenken. So, okay,
man darf auch nie
Starter,
weggehen, ne? Ich habe das Gefühl, bei Sauerteig, da musst du da, zu Hause, du musst an die Küche gefesselt sein, so weil du irgendwie alle 45 Minuten falten musst. Und
genau. Ja. Man muss auch den Sauerteigen einen Namen geben, das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst empfangen die nicht genug Liebe.
Ja.
Also ich habe jetzt zum Beispiel Gertrud, dann habe ich Whitney, die ist aus Weizen und Ryan, der ist halt mit Roggen, deswegen dann Ryan.
Na klar, hey.
Auf jeden Fall ist das für mich auch, das ist zwar, hat auch so ein bisschen was mit meinem Content zu tun, aber ich mache da ja jetzt ja nicht primär meinen Content raus.
Ja.
Und sich da auch dann so reinzudenken und zu denken, okay, dann füttere ich da und da meinen Starter und dann kann ich an dem nächsten Tag den Teig machen und dann zu der Uhrzeit den falten und dann kommt das dann in den Ofen und am Ende hat man so richtig geiles Brot. Also irgendwie, das ist auch so ein Hobby von mir in den letzten Wochen geworden.
Ich würde da gern wieder reinstarten. Ich glaube, mein Starter ist so ein typischer TikTok-Starter von so Sauerteig Ultras, die sagen, 6 Monate im Kühlschrank, aber du kannst den trotzdem wieder irgendwie lebendig machen. Ich glaube, mein Problem ist, dass mein Sauerteig keinen Namen hat. Wahrscheinlich ist das Problem. Ich muss ihm jetzt einen Namen geben.
Das ist ganz, ganz wichtig.
Dann muss ich ihn füttern.
Dass du ihn auch so als Familienmitglied akzeptierst, weil meine Sauerteige, die sind jetzt auch meine Babys.
Ja.
Also ich Ich gebe denen ganz viel Liebe, wenn ich die fütter.
Ja, ich muss das wieder machen. Weil ich bin jetzt gerade umgezogen, also wieder zurück nach Berlin und habe vorher auf dem Land gelebt. Und da habe ich natürlich, da habe ich Sauerteig gebacken. Auf dem Land, da backt man Sauerteig. Und in Berlin, ja, habe ich an jeder Ecke irgendwie den geilsten Brotladen.
Das stimmt.
Und ich habe ja irgendwie auch das Glück, ich mache jetzt gerade den ganzen Januar glutenfrei. Oh. Und wir haben aber so eine geile glutenfreie Bäckerei. Ich muss mich damit nicht beschäftigen, weil ich weiß, es gibt die guten Produkte, kann ich mir so easy besorgen. Und auf dem Land war das natürlich, du kannst da relaten, auf dem Land gibt's das nicht. Da muss man das selber machen.
Es gibt mittlerweile bei uns in der nächsten Stadt, die ist so 15, 20 Minuten im Auto entfernt, einen Bäcker, der macht Sauerteigbrot, aber nur freitags gibt's das zu kaufen, weil das halt alles von Hand macht und so. Und dann ist die Schlange halt auch lang. Also meine Mutter hat da mal ein Brot gekauft und ich glaube 20 Minuten in der Schlange gestanden, obwohl sie halt pünktlich zur Eröffnung da war, weil es das halt sonst nirgends gibt. Und aber ich kann mir halt vorstellen, in Berlin, da gibt's ja alles an jeder Ecke. Und dann ist halt auch so die Convenience einfach da.
Ja, aber ich meine, wie cool ist das? Das gibt's nicht. Und jetzt gibt's da einen Bäcker, der Sauerteig macht. Und sofort ist die Nachfrage so groß, dass man ja merkt, die Leute wollen das ja. Die wollen irgendwie die guten Produkte wieder haben. Und das, ich finde das so toll, dass das dann funktioniert und dass die Leute nicht scheitern und denken, ich mache jetzt einen Sauerteig und es kommt aber niemand, der das kauft, sondern es ist klar, dass das irgendwie, sobald es ein gutes Produkt ist, dass es dann auch funktioniert. Oh.
Mhm. Ja. Also ich finde es auch richtig cool. Ich supporte den natürlich auch.
Kann man da aber vorbestellen oder muss man in der Schlange stehen?
Nee. Man muss in der Schlange stehen.
Das ist irgendwie auch ganz cool. Ist vielleicht ein Marketingkonzept.
Ja, das ist so ein bisschen Verknappung. Spricht sich dann rum.
Ja, voll gut. Und sag mal, was ist so aktuell, wo holst du deine Inspiration her? Sind es Bücher, Reisen, welche Küchen? Was ist das, was dich im Moment so interessiert?
Ah, das sind immer so verschiedene Sachen. Also zum einen auf Social Media natürlich, schaue ich auch gern bei anderen Accounts. Ich gucke auch richtig gern, das ist, ich weiß nicht, ob das sonst irgendwer macht, aber ich gucke richtig gern bei Restaurants einfach, was die so anbieten, was auf deren Speisekarte steht, was die auf ihrem in ihrem Insta-Feed posten. Weil zum Beispiel hier bei uns im Saarland gibt es nicht so viele von diesen richtig coolen Restaurants, aber jetzt in London, Berlin, allgemein in Großstädten gibt es einfach so richtig viele coole Restaurants, die auch so Fusion machen oder sie super spezialisiert in einem in einer Küche sind. Und da gucke ich dann einfach gerne, was machen die da. Ansonsten auch so regionale und saisonale Zutaten irgendwie cool zu machen. Also zum Beispiel momentan ist auch Kohlsaison. Steckrübe, Kohlrabi, so kann man alles richtig nice machen. Und da werde ich dann einfach ganz gern kreativ und verbinde das dann halt auch mit so Elementen aus anderen Landesküchen. Und ja, da gehen mir irgendwie dann nie die Ideen aus.
Ja, ja, ja. Ich unterschreibe das alles. Und was steht bei dir so an? Was gibt's dieses Jahr von dir zu sehen? Was sind deine Pläne? Was machst du? Bringst du wieder einen Schuh raus? Bringst du, was machst du?
Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Natürlich geht's weiter mit den Rezepten wie gehabt. Und wie ich auch eben gesagt habe, möchte ich auch YouTube so ein bisschen forcieren mit Unterstützung. Und ansonsten gibt es was ganz, ganz Spannendes. Und zwar im März kommt eine Doku mit der ARD oder in der ARD-Mediathek raus. Und da bin ich super gespannt. Da war ich letztes Jahr nämlich im Oktober, Anfang Oktober in Mallorca. Und ich sag mal so grob, das Thema des Ganzen ist, dass ich spanische Klassiker quasi veganisiere für einen Special Guest. Und da waren wir dann 2 Wochen auf Mallorca und ich habe die Landesküche erforschen dürfen, war bei auf einer Farm, bei einem veganen Restaurant, habe mit Leuten geredet. Das war so eine coole Erfahrung. Es hat so viel Spaß gemacht und ich habe das fertige Produkt noch gar nicht ganz gesehen. Und ich bin super, super gespannt. Das kommt dann im März halt in die Mediathek. Es gibt dann auch noch eine Premiere und ich bin einfach so gespannt, das Ganze dann am Ende wirkt und auch wie es ankommen wird, weil ich persönlich finde es einfach so eine coole Sache für mich persönlich gewesen. Aber ich glaube, es hat auch viel Unterhaltungscharakter, viel Mehrwert für die Leute. Also
irgendwie smart auch. Als 17. Bundesland nach Mallorca zu reisen.
Weil das war tatsächlich ein Zufall nur, aber es passt voll.
Ja, weil für den ARD, für den deutschen Markt. Ich war schon sehr, sehr oft auf Mallorca und vegan ist da schwierig. Oder? Mhm. Es ist jetzt nicht so easy. Also wenn man in Palma ist, okay, das geht schon, aber die Resterinsel, würde ich sagen, ist nicht so einfach mit dem veganen Essen.
Genau, es kommt halt schon drauf an, wo man unterwegs ist. Also in Palma gibt's ja wirklich recht gute Auswahl, aber ich meine, in so kleineren Örtchen, die dann auch so ein bisschen ländlicher liegen, sind's dann halt oft die Sachen, die klassischerweise vegan sind. Also da muss man auch sagen, gibt's auch schon ein paar Sachen, die echt cool sind. So Super Mallorquina, glaube ich, heißt das ein. Das ist so ein Eintopf mit ganz viel Gartengemüse und Brot und sowas. Und halt natürlich Oliven und so eingelegtes Gemüse. Aber so dieses explizite Vegane oder irgendwie vegan neu aufgelegt, das findet man nicht überall.
Geil, oh mein, das finde ich richtig spannend. Voll cool. Da freue ich mich drauf. Das gucke ich mir auf jeden Fall an. Hey, das, ja, bitte. Ich würde sagen, das war die perfekte Zeit, die perfekte Folge. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da warst. Und ich wünsche dir ein richtig gutes 2026, dass alle Projekte richtig toll werden und du ganz happy bist. Und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht dieses Jahr nochmal in live.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir auch super viel Spaß gemacht. Und ich kann das Ganze auch nur so zurückgeben. Also ich hoffe, du hast auch einen guten Start ins Jahr und dass es weiterhin gut läuft. Und ich hoffe auch, dass wir uns, also in Berlin bin ich immer mal wieder, deswegen bin ich mir sicher, werden wir uns bestimmt dieses Jahr noch irgendwann mal live sehen. Ja. Und genau. Dankeschön.
Sehr schön. Also folgt alle Maja auf Instagram bei Fit Green Mind. Wenn ihr das noch nicht tut, mit den anderen 3,9 Millionen Menschen. Das ist so krass. Und ja, bis nächste Woche. Tschüss.
Doppelrahmstufe.
Ein Podcast mit Hanna
und Sora.